Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg im Adipositas-Zentrum Zürich, in Zürich und Männedorf. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern hier mit meinen Co-Moderatoren Andreas Thalheimer.
Hallo an alle.
Und Tarik Abunay.
Hallo, herzlich willkommen.
In der heutigen Folge haben wir uns wieder zwei Gästinnen eingeladen. Wir begrüßen heute Isabella Zedo.
Hallo.
Und Nathalie Zumbrunn.
Hallo zusammen.
Vom Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie aus Zürich und Winterthur. Und bevor wir uns darüber unterhalten, was ihr denn so macht, stellt euch doch noch mal kurz selber vor. Nathalie, wer bist du, wo kommst du her?
Herzlichen Dank zuerst für die Einladung. Wir sind sehr geehrt, danke. Und wer bin ich? Ich bin Nathalie Zumbrunn. Ich bin Ernährungsberaterin und Resilienztrainerin und Geschäftsleiterin vom CEP, Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie, und das zusammen mit Isabella.
Ja, mein Name ist Isabella. Ich bin Ernährungsberaterin und körperzentrierte psychologische Beraterin. Nathalie und ich sind schon lange ein Team. Wir kennen uns schon fast 30 Jahre. Und seit 15 Jahren sind wir Geschäftspartnerinnen und haben das Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie zusammen aufgebaut.
Und weil das so ein Unwort ist, heißt das einfach CEP.
Oh, jetzt, das habe ich jetzt so oft geübt, Nathalie, dass ich das unfallfrei aussprechen kann. Jetzt kommst du mir mit so einer schnöden Abkürzung. Also ich erlaube mir im Gespräch ab und zu nochmal Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie auszupacken. Aber 30 Jahre, das ist ja länger als wir uns kennen, Andreas, das ist beeindruckend. Sag mal, was macht ihr denn so? Also wir arbeiten ja zusammen, wir haben auch schon Patienten gemeinsam betreut. Und das, was ihr macht, geht ja weit über die normale Ernährungsberatung hinaus oder unterscheidet sich von einer, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Ernährungsberatung. Was zeichnet euch denn in eurem Zentrum aus?
Also einerseits thematisieren wir selbstverständlich auch die Ernährung. Aber da machen wir auch die Erfahrung, dass ja ganz, ganz viele Betroffene sehr erfahren sind und weniger Hilfe brauchen. Was uns auszeichnet, dass wir weitere Themenfelder aufnehmen, zum Beispiel das Emotional Eating, also Essen aus anderen Bedürfnissen, oder jetzt gerade vor Ostern ist die Exposition sicher auch ein wichtiges Thema. Was macht man, wenn man in ein Geschäft geht und es hat dort leckere Osterhasen, die einem lächelnd zuwinken? Was macht man da? Und da geht es wiederum, mit dem Klienten unterwegs zu sein und neue Lösungen, neue Strategien zu finden, wie einerseits das Gewicht positiv beeinflusst werden kann, aber auch der Genuss, also das, was Njami Njami ist, dass das ebenfalls genährt wird.
Jetzt, Nathalie, sind wir ja schon mitten eingestiegen in therapeutische Interventionen. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja hier im Adi-Podcast, also sprechen über Probleme von Patienten und Betroffenen, die an Adipositas als chronische Erkrankung leiden. Habt ihr euch immer schon in den 30 Jahren mit Patienten, die an Übergewicht leiden, beschäftigt? Oder hat sich das in den letzten Jahren intensiviert? Isabella, magst du dazu was erzählen?
Also ich kann nur von mir persönlich erzählen. Natürlich haben wir in der Ausbildung die ganze Spannbreite an Themen kennengelernt. Und ich glaube, wie in jedem medizinischen Feld wird man sich im Laufe der Zeit auf etwas spezialisieren. Ich glaube, was das CEP ausmacht, ist, dass wir nicht nur über Ernährung, sondern auch über Essen sprechen. Und das ist halt in der Adipositas-Therapie, wie auch in den ganzen Essstörungen, die ich noch mitbetreue, das Hauptthema. Also wir sprechen nicht über den nicht nur über den edukativen Ernährungsteil, sondern über das Essen in den ganzen Alltagsfacetten, das es mit sich bringt.
Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, was du meinst?
Ganz kurz, ich will nur einmal da reingrätschen, weil das wird hier wieder so eine typische Marco und Andreas Folge, so voll sofort in das Thema rein. Eine Frage aus Patientensicht einfach von vorne weg. Wie kommen die Patienten denn zu euch? Also das heißt, ganz am Anfang, also bevor das mit der Beratung anfängt, wie findet der Patient erstmal den Weg in eure Praxis?
Also meistens werden sie ja auch zu uns verdonnert. Also ich glaube, die wenigsten kommen freiwillig und auch mit großen Vorurteilen in die Ernährungsberatung. Sie werden aber zugewiesen, meistens von Hausärzten, von Spezialisten. Und dann geht es darum, dass wir ein Erstgespräch führen und mal schauen, was ist überhaupt das Ernährungsbedürfnis oder die darüber hinausgreifenden Bedürfnisse in Bezug auf Essen.
Okay, das bedeutet, der Patient geht zum Hausarzt in der Regel und der Hausarzt sagt dann hier, ich habe da was für dich,
geh da mal hin. Ernährungsberatung.
Aber das ist ja schon, Nathalie, wenn ich da mal drauf eingehen darf, auf diesen Begriff Ernährungsberatung, den können ja die Patienten und Betroffenen schon gar nicht mehr hören. Die haben ja seit Jahren eine Karriere von Ernährungsproblemen, Therapien, Diäten, Eigeninitiativ oder geführt professionell. Die denken sich ja, ja, was soll ich denn da jetzt nochmal hingehen?
Diesen Würgereflex kennen wir aus dem FF. Ja, genau. Und es gibt trotzdem Klienten und Klientinnen, die sich zu uns verirren. Und die probieren wir dann ja wie abzuholen, was gelang denn, was möchten sie gerne, wohin möchten sie, was gelang nicht, wo könnten wir einhaken, damit das nächste Mal ein Erfolg sein kann. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, also es gibt auch da viele Facetten. Das heißt auch, es gibt viele Lösungen. Das ist das Schöne an der Chronizität.
Ich glaube, das ist so der erste Punkt, der euch schon mal unterscheidet, oder? Dass es so, also zumindest einen individuellen Ansatz für eure Betroffenen gibt. Häufig hat man ja das Gefühl, wenn ich das mal so formulieren darf, bei einer herkömmlichen Ernährungsberatung, dass Dinge, die jetzt nicht immer wirklich durch Studien hinterlegt sind, nicht wirklich evidenzbasiert sind, empfohlen werden, weil sie so als Common Sense gelten und schon immer so empfohlen worden sind. Also eben auf Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate verzichten, essen und trinken, trennen, mindestens 5 Mahlzeiten am Tag, 3 Hauptmahlzeiten, 2 Zwischenmahlzeiten, Mindesttrinkmenge. Das hat ja auch alles für eine gewisse Struktur seine Berechtigung und hilft den Patienten häufig auch. Aber das, was ihr macht, geht ja darüber hinaus, oder? Das ist so, wenn ich dann nochmal auf diesen Punkt zurückkommen darf, den du gerade sagtest, dass ihr ja nicht nur über Ernährung, sondern auch über das Essen sprecht. Was meint ihr denn damit? Oder was meinst du damit, Isabella? Wie würdest du den Unterschied jetzt jemandem erklären, der das erste Mal bei dir ist?
Also vielleicht, um noch etwas zu klären, selbstverständlich haben wir alle diese Ernährungsempfehlungen im Hinterkopf. Also es ist nicht so, dass wir das ganz ausblenden oder gar nicht beachten, sondern wir schauen, welches von diesen Empfehlungen gelingen in der Umsetzung und wo ist es eben schwierig. Und da, wo es schwierig ist, Ernährungsempfehlungen einzuhalten, sind meistens andere Lebensumstände dafür verantwortlich, dass das eben so schwierig ist. Und da versuchen wir dann über den Tellerrand zu schauen und mit den Klienten zusammen rauszufinden, welche sind die Stolpersteine, die es dann so schwierig machen. Das kann sein. Die Tagesstruktur, die Arbeitszeiten, Pausen, Beziehungen. Also da gibt es ein ganzes Themenfeld von verschiedensten Gründen, warum Essen dann auch so herausfordernd sein kann. Und da schauen wir ein bisschen genauer hin.
Ich möchte da gerne ergänzen, Essen ist ja nicht nur kognitiv im Sinn von Trinken zu den Mahlzeiten oder nicht, das im Sinn von Schwarz-Weiß. Sondern es hat auch viel Emotionales drin. Was ist mein Lieblingsessen? Was ist mein Würgessen? Mit wem esse ich gerne? Wo esse ich gerne? Ist das auf der Couch oder ist das am Tisch? Und es hat auch ganz vieles Körperliches dabei. Also nehme ich eine Sättigung wahr, ist es mir wohl? Wie erlebe ich Hunger? Ist das eine Katastrophe oder wird das meine beste Freundin? Also so ganz verschiedene Aspekte, und ich glaube, das ist der wichtige Unterschied, dass wir nicht nur über Ernährung sprechen möchten, sondern eben auch über Essen und was sich da alles abspannt darüber.
Das ist ja was Besonderes. Das ist ja noch nicht etwas, was sich überall durchgesetzt hat. Ich meine, wir sind uns alle einig hier, Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Aber der Standardreflex, mit dem ihr wahrscheinlich genauso oft konfrontiert seid wie wir, wenn Patienten sich nicht an die Vorgaben der Ernährungsberatung halten, ist ja häufig, der hat keine Compliance, der arbeitet nicht mit, der hat das Problem nicht verstanden. Und so wie ich euch jetzt verstanden habe, schaut ihr da einfach noch einen Schritt weiter. Ihr seid weg von diesem Blaming, sondern ihr versucht, in den Lebensumständen, in den individuellen Lebensumständen der Betroffenen Muster zu erkennen, die das Umsetzen der Ernährungsberatung erschweren oder unter Umständen sogar verunmöglichen. Jetzt hast du gerade das Emotional Eating ja schon mal angesprochen. Ist ja ein Begriff, den man immer wieder hört. Was ist das denn, Emotional Eating?
Also wir hinterfragen mit Klienten und Klientinnen zusammen, aus welchen Emotionen, aus welchen Gefühlen sie essen oder nicht essen. Das kann ja unterschiedlich sein. Also man kann zum Beispiel aus Freude essen, oder man kann essen, wenn man traurig ist, oder man kann essen, wenn man wütend ist, oder man kann essen. Essen kann man immer.
Langeweile.
Langeweile, ja genau, das ist ein guter Punkt. Oder müde sein, wenn man nach Hause kommt und abgespannt ist vom Tag. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das funktioniert ja auch. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, apropos blamen, also im Sinn von, es funktioniert ja, die Menschen machen etwas, was funktioniert, also Kompliment, aber es hat einen Kollateralschaden, den sie nicht wollen. Also geht es wiederum, können wir die Klaviatur mit den Klienten aufmachen und mehrere Lösungsvorschläge erarbeiten, was sie machen können, wenn sie müde sind, wenn es ihnen langweilig ist. Und das ist eine Arbeit, das ist nicht einfach zack und dann hat man's, also da sind wir zusammen als Experten, Expertinnen unterwegs und arbeiten mit den Klienten zusammen einen neuen Weg, versuchen aus. Die Klienten werden straucheln, das ist okay. Da lernen wir etwas. Wieder aufstehen, Krönchen richten und wieder etwas Neues ausprobieren, bis wir etwas finden, was funktioniert. Und es geht nicht darum, das Essen wegzulassen, sondern es geht darum, wirklich mehrere Möglichkeiten zu haben, zu reagieren und überhaupt das Gefühl wahrzunehmen, dieses auch zu benennen. Das finde ich ganz eine wichtige Kompetenz für Menschen, ihre Gefühle benennen zu können und dann auch zu sagen, aha, okay, jetzt bin ich müde. Also ich könnte auch einen Nap machen oder ich könnte eine Dehnungsübung machen oder zwei Liegestützen von mir aus. Aber ich könnte auch essen. Also von dort her wie ein kleines Innehalten, einen kurzen Break quasi und dann bewusst zu entscheiden, was sie machen wollen, mit allen Konsequenzen.
Würdet ihr beiden euch als Ernährungstherapeuten bezeichnen oder Ernährungsberater, oder macht ihr da einen Unterschied? Oder geht das eher in Richtung Lebensberatung?
Vielleicht Ernährungspsychologinnen, obwohl das kein geschützter Titel ist und der ganz offiziell auch nicht existiert. Aber
ich gebe zu, diesen Begriff habe ich das allererste Mal gehört im Zusammenhang mit eurer Praxis. Also was ja total sinnvoll ist, die Gebiete der Psychologie und der Ernährung zu kombinieren, auch mit einem therapeutischen Ansatz.
Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass das nicht kombinierbar ist oder dass man das nicht kombinieren muss, sondern dass das von Anfang an zusammengehört. Also es ist untrennbar. Essen hat so viel mit Gefühlen zu tun und die Gefühle mit Essen. Also ich glaube, das hat in der Urbestimmung des Essens immer schon zusammengehört.
Darf ich mal ganz kurz Tarik fragen? Du als betroffener Patient, was bewirkt denn der Begriff Ernährungstherapie, Ernährungsberatung bei dir? Hat es in deiner Geschichte eine Rolle gespielt? Spielt es heute noch eine Rolle?
Also die Frage, die kommt genau auf Kommando, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich habe mich, bevor ihr gerade hier hingekommen seid, also vor dem Gespräch, habe ich mich kurz mit der Gesa über Ernährungsberatung unterhalten. Und Hinweis, wer Gesa nicht kennt, Gesa ist die erste Ansprechpartnerin hier im Adipositas-Zentrum. Mit ihr haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, kann man gerne mal reinhören. Und Gesa und ich, wir waren uns einig, für uns bedeutete Ernährungsberatung eigentlich, wenn du ein Stück Vollkornbrot isst, ist das besser als ein Hamburger von McDonald's. Also so waren die Infos, die wir von Ernährungsberatern bekommen haben. Und es wirkt auf mich, als ob euer Ansatz nicht nur ein weiterer Ansatz ist, sondern ein ganz anderer Ansatz.
Also vielleicht sozusagen. Und ich möchte hier betonen, dass wir unsere Berufskolleginnen und Kollegen nicht abwerten wollen in ihrer Arbeit, die sie machen. Es gibt ja so viel zu tun und es gibt auch noch so viel Edukatives zu tun. Ich glaube, was wichtig ist, ist die Patienten genau zu erfassen. Oder wenn sie das erste Mal kommen, dann frage ich, was ist ihr Bedürfnis und was sollte ich auf keinen Fall tun? Und wenn ich dann höre, ich habe schon die Nahrungsmittelpyramide schon 7-mal erklärt bekommen, ich weiß, wie der Teller aussieht und habe schon die ganzen bariatrischen Empfehlungen durchgekaut, ich möchte auch kein Protokoll mehr schreiben und so. Das sind so die typischen Befürchtungen, die sie mitbringen. Und dann aber zu fragen, ja, wo ist denn auch das Problem? Und noch ein bisschen weiter zu greifen. Ich glaube, dann kommen wir mit vielen Patienten auch auf eine Gefühlsebene, auch auf der Beziehung auf eine Gefühlsebene. Über Essen zu sprechen ist eine sehr intime Sache. Das erleben wir immer wieder. Dass es wie ein Öffnen des Kühlschranks ist. Also wenn man sich vorstellt, man ist bei jemandem auf Besuch und man würde da einfach ungefragt in den Kühlschrank schauen, dann
so
wäre das...
So wie meine Mutter.
Das macht sie. Bei euch oder auch bei Unbekannten.
Unbekannten war ich noch nicht dabei, aber bei uns macht es ganz sicher.
Ja. Genau, und das ist ja dann so wie ein erster Moment des Innehaltens oder auch der Irritation. Und das passiert auch in der ernährungspsychologischen Beratungen, oder? Also wir schauen dann auch so ein bisschen hinter die Fassade und das braucht eine gute Beziehung und das braucht auch Vertrauen. Und ich glaube, dass die ernährungspsychologische Beratung einfach noch diese Beziehungsebene mit einbezieht, nebst dem ganzen Ernährungsschulung, die selbstverständlich auch immer ein Thema ist.
Also nochmal, um das zu unterstützen, das war natürlich auch nicht Hintergrund der Frage, da ihr seid besser als alle Ernährungsberatungen, das gilt ja für euch genauso wenig wie für uns Chirurgen. Es gibt ja auch ganz viele, die das gut machen und jeder hat da seinen Platz und ist genug Sonne für alle da. Aber das ist ja ein Thema, über das man problemlos 5 Folgen machen könnte, oder? Jetzt haben wir heute nicht ganz so viel Zeit, aber wenn ihr mal so die 3 häufigsten Muster, die ihr so, mit denen ihr es immer wieder zu tun habt, wenn es um emotionale Problematiken oder klassische Muster, die man miteinander angehen kann und korrigieren kann, geht. Was sind denn so die Top 3 Dinge, die ihr so beobachtet? Und das kann ich schon mal ankündigen, nachdem ihr die dann genannt habt, frage ich natürlich, was man da tun kann.
Also etwas, was mir spontan in den Sinn kommt, ist das Inhalieren von Essen, also das Verschlingen von Essen. Irgendwie wie wenn es das letzte Mal wäre und man in Konkurrenz wäre mit ganz viel anderen. Und Essen ist nur genussvoll, solange es im Mund ist, sobald es geschluckt ist, das Epiglottis-Deckelchen darunter. Dann sind es halt Nährstoffe, die auch Energie enthalten. Und weil du ja danach fragen willst, ist es auch wie die Frage, wie ist es denn möglich, dass das Essen länger im Mund bleibt und wir mehr Genuss haben können? Also das ist so die Ecke Mindful Eating, aber auch Essgeschwindigkeit, gute Auswahl, weil ich bin ja auch kein Mistkübel. Also auf was habe ich dann wirklich Lust? Was ist mein Bedürfnis? Ist das salzig? Ist das süß? Ist das sauer? Ist das scharf? Alles ist okay. Es ist eine Frage der Menge und auch der Lust. Also was ist da ein Bedürfnis? Das fällt mir spontan an. Ich gebe weiter.
Wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte, das sind ja nicht unbedingt nur Verhaltensweisen, die man jetzt nur bei übergewichtigen Personen sieht. Also so wie du das jetzt geschildert hast und ich dem Andi mal anschaue, bin ich da zumindest schuldig. Ich bin sicher jemand, der eher schlingt. Ja, und Zeit ist Geld und so weiter, da wird nicht viel genossen. Das hat ja viel mit Eigenwahrnehmung des Körpers zu tun, oder? Oder Körperbewusstsein, mit einem Bewusstsein schaffen für das Essen, Essen als Haupttätigkeit und so. Also es hilft ja nicht, wenn du ihm einfach sagst, okay, kau jetzt ein bisschen länger, dann ist es länger im Mund. Aber wie kann man das denn, wie erarbeitet man das denn? Und wie lange dauert das? Ihr habt gerade schon gesagt, man geht gemeinsam eine Reise. Ich nehme nicht an, dass das nach 3 Therapiesitzungen korrigiert ist und so, jetzt kann ich genussvoll essen.
Also da gibt es ganz viele Lösungen jetzt. Da geht mein Hirn gerade auf, zack, zack, zack.
Was, sehr gut.
Ja, genau. Was kommt mir spontan in den Sinn? Ein Arbeitsblatt, das ich bei mir intern Sättigungsknochen nenne. Das sieht aus wie ein Knochen. Stellen Sie sich einen Knochen vor. Und links im Bild ist quasi der Hunger und rechts im Bild ist die Sättigung. Und dann erarbeiten wir, wie empfinden Sie Hunger? Was kommt Ihnen da? Werden Sie rumpelsohrig? Werden Sie müde, unkontrolliert, unkonzentriert? Was passiert da?
Ja, unruhig. Ja, und ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt dringend Kalorien. Also in dem Moment sehne ich mich nach der Energie und nicht nach dem Genuss.
Mhm. Ja, jetzt schauen alle mich so fragend an. Jetzt wird's intim, oder? Also.
Mhm, ja. Danke.
Ich habe ja damit begonnen, das ist schon in Ordnung.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich glaube, ich werde mir angewöhnen, bei dir auch in den Kühlschrank zu gucken, wenn ich das nächste Mal zu dir nach Hause komme. Aber ehrlich gesagt, Hungergefühl ist ein Gefühl, das ich ganz gerne verspüre. Mhm. Weil es wie so Lebendigkeit auch symbolisiert. Und ich kann auch Hunger, er guckt mich jetzt ein bisschen fragend an, der Marco, aber das ist tatsächlich so, ich kann Hunger sehr gut aushalten, auch gerne mal einen ganzen Tag. Und Hunger auch überraschenderweise vergeht. Das ist ja ein Gefühl, das rasch wieder vorbei ist.
Und das ist jetzt spannend, 2 Männer vor uns und ihr erlebt es ganz unterschiedlich. Und das finde ich sehr typisch, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Du bewertest jetzt Andreas eher positiv und du bist so... Eher, du brauchst dann Kalorien, hä?
Ja.
Und ob du sozial unverträglich wirst, das müssten wir jetzt Andreas fragen.
Gott sei Dank sieht man Nicken beim Podcast nicht.
Ich möchte...
Heftiges Nicken kann man hören.
Den kann man nicht hören.
Möchtest du dazu etwas sagen? Sonst gehe ich noch auf die... Ja. Dann gehe ich noch auf die andere Seite, das ist die starke Sättigung. Also wenn man gegessen hat, bis man bumpelsatt ist, man... liegt auf dem Sofa, hält sich den Bauch und denkt, boah, das war jetzt etwas viel. Wie fühlt sich das für dich an, Marco?
Puh, das ist eine gute Frage. Also so viel esse ich in der Regel nicht. Also da kriege ich noch ein Stoppsignal vorneweg. Gibt's aber auch gelegentlich, vor allem wenn es super lecker schmeckt, oder? Und sonntags Familienessen ist so ein Klassiker. Da kommt dann halt auch mal der 3. Teller noch rein, weil es einfach so gut schmeckt, auch wenn ich es jetzt für den Genuss nicht unbedingt brauche. Ja, das ist so eine Mischung. Also man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich nicht so richtig toll oder fast manchmal sogar ein bisschen schuldig, wenn man sich denkt, so boah, jetzt habe ich hier aber auch wieder mich der Völlerei hingegeben. Ja, das würde ich mal sagen. Also so, das geht so in die Richtung.
Danke. Andrea?
Ja, dieses Bumpelsattgefühl, also Überessensgefühl, ist auch bei mir negativ konnotiert. Das passiert einfach auch als Resultat einer unangebrachten Essgeschwindigkeit. Und ich neige ein bisschen dazu, dass das passiert, das stimmt, und bedauere es auch, weil dann der Genuss einen negativen Beigeschmack kriegt. Und wie du schon völlig richtig gesagt hast, denn der Genuss selbst ist ja ein sehr kurzer Moment. Und alles andere ist eher so ein mechanistisches Problem, nämlich dieses völlige Übersättigungsgefühl im Oberbauch zu haben. Ja, ich kenne das Gefühl, ich finde es nicht gut, aber es passiert immer wieder, trotz aller rationalen Überlegungen.
Und ihr beschreibt das jetzt sehr treffend und auf unterschiedlichen Ebenen, also auch emotionale Begriffe sind gekommen, körperliche und auch Überlegungen. Also wir haben das ganze Setting hier. Und jetzt zwischen diesen großen...
Darf ich ganz kurz, Marco, merkst du, dass wir hier mitten in der Therapie sind?
Das wollte ich auch sagen, irgendwie hier in Therapiestunde, Marco und Andi.
Soll ich von meiner Bockwurst erzählen?
Jesus. Ja, ist ja gut, aber
Ja, jetzt sind wir in diesen Extremen und beides, diese Extreme, werden ja auch als unangenehm wahrgenommen. Und dazwischen gibt es eine kleine, feine Passerelle. Einen kleinen Durchgang, den man aber schnell überhüpft, und das ist die Sättigung. Wie du, Marco, gesagt hast, du spürst manchmal diese Sättigung, das spüren nicht alle Menschen, aber da können wir im Gespräch auch Methoden, Strategien finden, wie diese Sättigung, diese kleine Passerelle auch mehr wahrgenommen wird, mehr als vorher und somit in der Skalierung nicht Hunger dominiert oder die Bumpe-Sättigkeit, sondern eben diese Sattheit, wo auch sehr viel Genuss möglich ist und auch sehr viel Freiheit zu wählen und auch positive Gefühle, die sich dann einstellen, weil der Klient oder die Klientin dann eher Reiterin oder Reiter ist als einfach das Pferd, das wegsaust.
Darf ich ganz kurz, weil du gerade den Begriff Sattheit gesagt hast, im Englischen wird ja unterschieden zwischen Satiety und Satiation, oder? Im deutschen Sprachgebrauch geht das häufig unter. Magst du da mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich es für einen interessanten Aspekt, Sattheit, genau, und Sättigung, was ist der Unterschied?
Ich würde sogar noch ein bisschen weitergreifen und sagen, du hast jetzt über die physiologische Sättigung gesprochen, aber es gibt ja auch noch die psychologische Sättigung, die Befriedigung. Also es nützt auch nichts, etwas Sinnvolles, Vernünftiges zu essen, wenn ich dann unbefriedigt vom Tisch aufstehe. Und Befriedigung hat sehr viel auch mit der ganzen Bandbreite von Sinneswahrnehmung zu tun. Also Essen muss nicht nur gut schmecken oder gut riechen, es muss auch gut aussehen und es muss eine angenehme Konsistenz haben und diese ganzen fünf Sinne angesprochen haben. Und wenn man einfach nur etwas isst, weil es vernünftig ist, dann muss man damit rechnen, dass das Befriedigungsgefühl später nachgeholt wird mit anderen Nahrungsmitteln. Also es kann sein, dass man einen gesunden Salat mit Hühnchenbrust oder sonst was zum Mittagessen isst, ohne Kohlenhydrate, alles richtig gemacht hat, so rein theoretisch, aber unbefriedigt ist. Und das wird ganz bestimmt im Laufe des Tages noch als Lustmoment nachgeholt.
Kenn ich. Und das kann sich auch ändern. Also ich habe jetzt mal eine ganz harte Nuss für euch. Meine Situation ist die, dass ich bin sehr oft auf Zypern und ich ernähre mich auf Zypern komplett anders als in Deutschland. Also wenn in Deutschland, wenn belegte Brötchen oder richtig fette Kartoffelsalate und so weiter und so fort, das ist so meine Welt in Deutschland. Wenn ich aber auf Zypern bin, esse ich viel, viel weniger, plötzlich von einem auf die andere Stunde, und ich esse auch andere Sachen. Ich esse auch Obst plötzlich, weil da ist an jeder Straße, ist da alle 50 Meter so ein Stand für Obst, da lädt man einfach was ein, Salate und so weiter. Wie ist denn sowas zu erklären, dass das innerhalb von einem Tag komplett umschaltet?
Also das Leben in Griechenland ist ja auch ein ganz anderes, oder? Ja. Also die Sonne scheint sehr viel häufiger, das macht gute Stimmung. Es gibt wahnsinnig viele nette Leute, in Deutschland natürlich auch, in Griechenland hat es einfach auch so viele nette Leute, es ist so die Ferienstimmung, es ist so eine gute Laune. Und wenn das natürlich so überschwappt auf das Innere, dann ist vielleicht das innere Erfülltsein auch noch ein bisschen, oder die Befriedigung sonst, wie der Tag läuft, so erfüllt, dass es das Essen eben weniger als guter Freund im Alltag sonst einspringen muss, um schöne Momente zu kreieren.
Ah, okay.
Also jetzt viel zu kurz natürlich, aber wir haben jetzt einen Aspekt mal kurz behandelt, oder den hattet ihr genannt, dass das schnelle, unbewusste Schlingen, das runter packen, oder? Das nicht bewusste Essen. Was gibt's noch?
Also Tariq hat uns gerade die Vorlage geliefert. Spannung könnte auch etwas sein. Also meine Frage an dich wäre jetzt, deine Körperspannung in Deutschland 1 bis 10, wie würdest du die beschreiben? 1 wenig, 10 hohe Spannung im Körper?
Hohe Spannung im Körper? Ja, meistens so 8.
Mhm. Schön, sagst du nicht 12, hm?
Ja.
Mhm. Und wenn du auf Zypern bist?
Auf Zypern arbeite ich auch, aber ganz anders, viel ruhiger und viel entspannter. Ja, das stimmt. Hör mal, das stimmt. Da ist es so eine 3 bis 4.
Also eine sehr große Differenz, die du jetzt angibst, Tariq. Und um deine Frage zu beantworten, ich denke, das ist ein weiterer großer Punkt. Spannung abbauen, der sich aufbaut während des Tages. Auch
Im Sinne von Stress, Spannung, Stress?
Spannung, ja genau. Und manchmal finde ich auch, dass sich Klienten und Klientinnen während des Tages wenig gönnen. Also wie eine kleine Mangelernährung, die sich dann aufbaut, weil sie quasi so streng halten und dann nach Hause kommen und auch K.O. sind und dann die Spannung abfallen darf und das geht super mit Essen. Oder auch das Snacken zwischendurch, das ist auch Spannungsabbau.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Essen zum Spannungsabbau, aber das ist ja bei Tariq andersrum, der ist ja offensichtlich entspannter in Zypern und isst darum gesünder. Also wäre es das Ziel, seine Spannung, Anspannung in irgendeiner Form zu reduzieren und seine Lebensumstände dann zu ändern? In Deutschland zum Beispiel.
Großes Wort, aber das Thema Spannung zu thematisieren, da geht es um Wahrnehmung. Also ab wann kippt es? Ab wann hast du das Bedürfnis dann zu essen? Und braucht es da etwas anderes? Also aus der Resilienz kennen wir die Pausenkultur, Minipausen oder Mediumpausen, gebe kleine Möglichkeiten im Alltag, etwas anderes zu machen, um am Ende des Tages diese Spannung nicht auf 8 zu haben, sondern vielleicht auf 6 in Deutschland.
Aber diese Pausen, Nathalie, die sind ja häufig auch mit Essen als Konsum assoziiert. Das ist ja so wie wenn man Raucher, der versucht, das Rauchen aufzugeben, sagt, ja, jetzt geh mal lieber nicht mit den anderen in die Pause, weil Pause dann mit Nikotinkonsum assoziiert ist. Und hier ist es ja bei uns auch so, wenn wir eine Pause machen, hat das irgendwie immer was mit dem Essen zu tun.
Kann mit Essen zu tun haben, da spießt die Sozialisierung an.
Das müsste man umdefinieren,
ja,
letztendlich
genau.
Für sich.
Ja, genau, für sich umdefinieren. Und du könntest dir ja auch eine Pause vor der Pause gönnen, indem du vor der Pause zuerst deine Spannung angehst und irgendetwas machst, einen Kopfstand machst oder eine Atemübung machst oder was auch immer du Lust hast, könnten wir besprechen, und dann mit den anderen in die Pause gehst. Und dann schaust, hast du immer noch Lust mitzumachen oder auch nicht.
Also über das Konzept Pause vor der Pause, da wird mich der Andi in den nächsten Wochen sicher noch öfters mit konfrontieren. Das müssen wir dann nochmal intensiver miteinander besprechen. Aber diese ganzen Themen, die ihr jetzt anspricht, und ihr habt es ja auch selber gesagt, ist ja sehr intim, oder? Man muss relativ schnell über seine Gefühle, Emotionen beim Essen, also nicht nur reden, sondern sich auch selber bewusst werden. Könnt ihr jedem helfen? Also was ist denn der schwere Teil? Also das ist jeder dazu bereit, wenn er zu euch kommt, ich sag mal da so einen Seelenstriptease hinzulegen und zu sagen, ja, stimmt, ja, nee, fühlt sich nicht gut an. Und wir haben ja jetzt über so einen Bruchteil der möglichen Emotionen gesprochen. Da gibt's ja noch sehr viel unangenehmere Emotionen, die da auch eine Rolle spielen können. Also gibt's auch Fälle, wo man sagt, da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht durch?
Ja. Selbstverständlich gibt es auch Fälle, die wir nicht zusammen lösen können. Und da finde ich das interdisziplinäre Team sehr, sehr wertvoll, weil vielleicht hast du Zugang, vielleicht hat ein Psychologe, Psychologin, Psychiater, Psychiaterin Zugang, vielleicht hat jemand aus dem Bewegungsteam einen Zugang, um dann zuerst etwas anderes zu bearbeiten und dann wiederzukommen. Und das, was Isabella bereits gesagt hat, die Beziehungspflege finde ich zentral, weil auch wenn wir jetzt gerade im Moment keine Lösung finden, das Thema der Adipositas ist ja da. Also es löst sich nicht auf, das schmilzt nicht weg. Also wir haben ja auch Zeit, also von dort her relax. Genau.
Ich habe nochmal eine andere Frage an Isabella. Wir hatten ja vor 12 Tagen hier ein großes Adipositas-Symposium in Zürich und da hast du einen aus meinem Empfinden hervorragenden Vortrag gehalten. Und der Inhalt dieses Vortrags ging, grob zusammengefasst, um das Stichwort Urge Surfing. Also Urge, Englisch, der Drang. Und wie gehe ich mit einem Drang im Kontext von Essen, also eine klassische verhaltenstherapeutische Interventionsmöglichkeit, wenn ich das so mal zusammenfassen darf. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen fortgeschritten im Podcast. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern diesen Vortrag nochmal so grob zusammenfassen und vielleicht 1-2 Werkzeuge mit an die Hand geben, wie Betroffene oder auch nicht Betroffene mit diesem plötzlichen Drang, etwas essen zu wollen, umgehen könnten?
Und ich knüpfe das an Markus' Frage, können wir allen helfen? Nein, ich glaube, manchmal gibt es auch Patienten, die sagen, ich möchte, dass Essen in gewissen Situationen mein bester Freund bleibt. Also das scheint wie nach wie vor die beste Möglichkeit sein, eine schwierige Situation zu überstehen. Wenn jemand sich aber entscheidet, trotzdem gegen diesen Drang zu essen ankämpfen will, dann macht es Sinn, sich dieser Situation bewusst zu sein. Und es gibt immer Vorläufer. Also ein Drang zu essen kommt selten sehr spontan, sondern der kündigt sich meistens an. Das kann emotionale Gründe haben, das kann aber auch ein Außenreiz sein, wo es Sinn macht, sich darauf vorzubereiten, also so immer auf der Hut zu sein, dass man eben zum Essen verführt ist auch. Also wenn man weiß, immer in Stresssituationen neige ich zu essen, dann ist es gut, die Stresssituation zu kennen. Und trotzdem kommt genau an diesem Tag vielleicht ein Arbeitskollege und bringt Schokolade mit oder so. Und dann geht es darum, zu probieren, in dieser Situation auch einmal Nein zu sagen. Das scheint in diesem Moment wahnsinnig schwierig und beim ersten Mal fast unüberwindbar. So wie beim Surfen. Wer schon mal auf dem Surfbrett gestanden ist, weiß, das ist schwierig. Das kann man nicht vom ersten Moment an. Aber es gilt, das zu üben und probieren, diesen Drang, Ja zu sagen, zu widerstehen und einfach mal eine Essgelegenheit an sich vorbeiziehen lässt. Und dann die Erfahrung macht, dass das Leben weitergeht, die Erde sich weiterdreht und dass nichts Schlimmes passiert ist. Das klingt ganz simpel, ist aber super schwierig.
Ja, denn das Riesenproblem ist ja auch, dass die Leute zum Beispiel, die dich zum Essen bringen wollen, also die jetzt als Beispiel der Arbeitskollege, der Schokolade mitbringt, die stellen sich ja häufig als hartnäckige Experten, in Anführungszeichen Experten heraus, die können dir ja erklären, ach komm, das ist doch nicht schlimm, wenn du das isst, oder das ist doch nur eine Kleinigkeit, oder heute kannst du, also das sind ja alles so Redewendungen. Und irgendwann hat man ja selber sogar das Gefühl, dass wenn man Nein sagt, dass man eine Art Spielverderber ist, ne? Oh, die laden einen nicht ein. Ich glaube, das ist fast vergleichbar, so wie du mir das jetzt sagst, mit anderen Süchten. Wenn jemand nicht trinkt zum Beispiel, ne, das wird auch immer als gesellig herausgestellt, Wein, Bier und so weiter und so fort. Und das stellt man den Patienten ja vor eine harte Herausforderung. Und ich glaube, es ist toll, wenn er dazu mal ein Gespräch führt und so ins Innere hört, oder?
Also das Urge-Surfing kommt auch aus der Suchtmedizin ursprünglich und es ist schwierig zu widerstehen, aber es ist lernbar und trainierbar. Ja. Und es gibt viele Leute, wie du sagst, Tarek, die aus Höflichkeit essen auch. Also Höflichkeit ist auch ein häufiger Grund zu essen, obwohl man sich nicht hungrig fühlt oder nicht mal Lust hat oder das Angebotene vielleicht nicht mal besonders lecker schmeckt und man das trotzdem isst aus Höflichkeit.
Wir sind schon relativ weit fortgeschritten im Podcast, aber einen Aspekt würde ich trotzdem noch gerne aufgreifen. Welche Rolle spielt das Umfeld? Also man kommt ja in der Regel wahrscheinlich alleine zu euch, um alleine über seine Gefühle beim Essen mit euch zu sprechen und daraus möglicherweise irgendwelche Interventionen abzuleiten, wie zum Beispiel das Urge Surfing. Aber wenn ich in einem familiären Umfeld bin, was für diese Situation kein Verständnis hat oder kein Gefühl hat oder ich bin dort isoliert, welche Rolle spielt das Umfeld auch in der Hilfe des Umsetzens dieser Punkte? Holt ihr Familienmitglieder dazu oder wie macht ihr das?
Ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich erlebe es oft, dass das Umfeld hilfreich ist. Aber es gibt da natürlich diese Feste wie jetzt Ostern oder auch Ende des Ramadans oder so. Also in jeder Kultur gibt es das, wo La Familia so wichtig ist. Und ich schwenke da zu deinem Input weiter. Für mich ist da wie die Frage, wer macht einen Essentscheid? Ich als Essende oder mein Umfeld? Also wo liegt die Verantwortung? Und da möchte ich gerne bekannt machen oder lustig machen, gerne bei sich selbst. Also wie auch nochmals hinzuhören, was ist denn mein Bedürfnis? Habe ich Hunger? Habe ich Lust? Ja, gerne oder eben nicht. Und dann auch zu lernen, dass ein höfliches Nein, danke auch eine Möglichkeit ist. Und wenn das von der Gegenseite nicht akzeptiert wird, dann hat ja eigentlich die andere Seite ein Thema. Das ist auch unhöflich. Also von dort her bin ich dann gerne auch Advokatin von unseren Klienten. Manchmal kommen Angehörige mit, aber eigentlich wenig, finde ich. Ist das bei dir anders? Du reagierst?
Also selbstverständlich sind sie eingeladen, mitzukommen. Ja. Die wenigsten folgen dieser Einladung, weil es auch Konfliktpotenzial ist. Häufig ist das Essen am Familientisch ein Riesenkonfliktpotenzial und das ist dann nochmal eine Stufe schwieriger, das mit einer neutralen externen Person so zu diskutieren. Ja, und das ist dann auch schwierig. Wenn es Streit ums Essen gibt, dann wird es wirklich nochmal ein bisschen schwieriger.
Ja, also vielen Dank, Nathalie, Isabella, für den Einblick in eure tägliche Arbeit. Ich habe heute viel gelernt über Essen, Ernährung, Rolle der Entspannung, Sattheit, Sättigung. Bewegung haben wir nicht wirklich besprochen, ist aber auch noch ein Aspekt, den müssen wir das nächste Mal miteinander besprechen. Habt ihr noch Fragen, Jungs?
Nee, ich bedanke mich ganz herzlich für die Therapiestunde, die wir hier genießen durften zusammen. Marco, es war unsere erste gemeinsame Paartherapie.
Hast du deine Karte dabei?
Ja. Ich fand das toll und super, super interessant. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen hier im Podcast. Wir haben sicher noch einige Dinge zu besprechen und die werden wir dann im Detail ausrollen.
Ich fand das ein total interessantes Gespräch und ich werde bestimmt den Weg zu euch finden. Ich habe da, auch wenn wir hier unter uns sind, ich habe da noch die eine oder andere Frage, das müssen die beiden hier nicht wissen, das müssen wir mal unter uns klären. Aber eine Sache, bevor ich Danke sage, habe ich noch in eigener Sache, hier für den Podcast. Wir haben sehr, sehr wenig Rezensionen, habe ich festgestellt. Und wir bekommen aber immer wieder Komplimente für diesen Podcast. Und da denke ich mir immer, Mensch, wenn ihr euch doch, die Zuhörer, 2 Minuten Zeit nehmen würdet, einfach mal eine Rezension zu schreiben und diesen Podcast zu bewerten. Damit würdet ihr uns und auch den Gästen einen riesen Gefallen tun. Deswegen hier nochmal die Bitte, Rezensionen bei Spotify und Apple Podcast. Vielen Dank.
Schönes Schlusswort. Alle Informationen zur CAP, und jetzt sage ich es nochmal, zum Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie, findet ihr in den Shownotes, wo man euch im Internet findet, wie man euch kontaktieren kann. Sonst könnt ihr auch gerne uns kontaktieren und wir leiten die Anfrage dann gerne weiter. Und damit auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute mit uns darüber zu sprechen, uns zu therapieren. Und wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns auf die nächste Folge gemeinsam mit euch. Tschüss.
Danke.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.